wunderbare Bewirtung hier im Hause und Versorgung in der herrlichen Umgebung, der Wald, was man alles genießen kann, und haben heute Abend einen Abschnitt, der vom Kampf redet. Die jungen Leute sind ja ganz allergisch. Die sind, und das ist schön, vom Frieden so erfüllt. Sie sagen, warum steht in der Bibel denn so viel vom Krieg? In die Wirrnis dieser Zeit fahre Strahl der Ewigkeit, zeigt den Kämpfern Platz und Pfad und das Ziel der Gottesstadt, weil der Marathon unseres Glaubens ein Kampf ist, vom ersten Augenblick an, wie wir mit Jesus gehen. Viele von Ihnen haben Schwierigkeiten gehabt, schon die ersten Schritte mit Jesus zu gehen. Wissen Sie, dass es ganz normal ist, dass Hohngelächter kommt, Spott, Widerstand. Wir haben Hindernisse auf dem Weg des Glaubens, Schlaglöcher. Aber wir haben oft einen Kampf, dass wir kämpfen müssen, schreibt der Apostel Paulus davon, Epheser 6. Wir haben nicht mit fleischlichen Mächten zu kämpfen, sondern mit überirdischen Mächten. Mit den Satansmächten, die gegen den Glauben streiten, mit Anfechtungen, die uns schwer zusetzen, das wissen alle, die den Weg des Glaubens gehen. Es war mir in der Mission immer so eindrücklich, wenn man endlich aufgebrochen ist, wie war das, als die deutsche Indianerpioniermission begonnen hat, den Indianern das Evangelium zu bringen. Und dann kam als erstes ein Flugzeugabsturz und alle sieben waren tot. Ja, unheimliche Mächte, die den Lauf des Evangeliums hindern wollen. Und man kann den Dienst des Herrn überhaupt nur wagen im Gebet, dass man sagt, Herr, du kannst allein diesen Mächten wehren. Und das war ganz wunderbar, dass die Verantwortlichen der deutschen Indianerpioniermission mit den Betern gesagt haben, jetzt erst recht. Und wir lassen uns nicht von den Hindernissen aufhalten. Das ist nicht vom Herrn. Das sind andere Mächte, die wir überwinden müssen. Ein anderes Beispiel bleibt unvergesslich, wie wir eine Großevangelisation damals unter Konrad Eisler als Vorsitzenden der Evangelischen Allianz in Stuttgart hatten, in der Schleierhalle. 6.000 junge Leute in dieser Riesenhalle. Ulrich Barzani sprach so herrlich klar vom Evangelium. Und dann kam der Punkt 3. Und dann kommen die Leute und sagen, ein hoher Polizeioffizier kam gerade, die Bombendrohung ist eingetroffen, wir müssen auflösen. Dass das damals überhaupt noch ging, dass wir gesagt haben, jetzt beten wir und es wird nichts aufgelöst. Das durften wir heute gar nicht mehr. Und Ulrich Barzani hat den dritten Teil noch gebracht. Aber Sie wissen, dass es ein Kampf ist. Dass das der Konrad Eisler überhaupt durchgestanden hat, auf seine Verantwortung zu nehmen, 6.000 Menschen und dann die Polizei. Und Sie kennen aus Ihrem Leben auch solche Abschnitte. In der Mission passiert das dauernd. Und Jesus hat uns darauf vorbereitet, dass wir auf dem Marathonweg des Glaubens ganz vielen schweren Hindernissen entgegen. In Matthäus 10, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Stellen Sie mal ein Schaf den Wölfen gegenüber und der Wilhelm eins, es wird zerrissen. Wenn einer den Weg des Glaubens geht, dann wird er Leuten gegen ihn zerreißen. Die Völker der Welt toben gegen das Evangelium. Ist Ihnen eigentlich bewusst, dass noch nie in der Welt ein Missionar willkommen geheißen ist, wenn er gekommen ist, ganz neu in ein fremdes Land? Ja, man muss sagen, hau ab, du hast ja nichts verloren. Beim Ludwig Nommensen sind damals 10.000 Dayaks mit ihren Speeren gekommen. Und die waren fanatisiert und der weise Mann muss sterben. Und Ludwig Nommensen sagt, das ist nicht Gott, das ist der Satan. Lass die Waffen sinken. Und Gott hat es geschenkt, dass er Sieg gegeben hat in einem Krieg gegen dunkle, unheimliche Mächte. Und das ist ganz groß, was dort geschehen ist bei den Kopfjägern. Das waren ja blutige Leute, die Köpfe abgeschnitten haben, ihre Opfer. Dass das Evangelium dort gesiegt hat, bei Ludwig Nommensen in Indonesien. Und eine ganz wunderbare, lebendige Jesusgemeinde entstanden ist. Die Fürsten und Gewaltigen dieser Erde kämpfen gegen das Evangelium. Und wo die Jesusgemeinde ist, da ist Kampf da und Widerstand. Ach, ich habe es im Missionsbuch da beschrieben, jenseits des endlosen Meeres. In Nordnigeria ist ja ein ganz militantes Gebiet im Sahel, dort wo heute Boko Haram so viel Menschen tötet. Seit 1985, jedes Jahr bis zu 15.000 Christen werden umgebracht von Boko Haram. Um Jesus willen, wird das gehasst werden wegen dem Namen Jesus, hat uns Jesus angekündigt, Matthäus 10. Und die ersten Missionare sind da im 19. Jahrhundert hinaufgegangen und dann haben die alterfahrenen Nigerianer gesagt, ihr kommt nie hin. Dort oben ist noch nie einer durchgekommen von euch. Das werdet ihr nicht schaffen. Die ersten sind alle gestorben. Das war eine Mutter, die nach der ersten gescheiterten Expedition gesagt hat, aber Jesus will, dass wir diesen Menschen dort oben vom Heiland Jesus erzählen. Und dann kam der Durchbruch und heute ist der Widerstand auch noch da. Aber nirgendwo in der Welt bekehren sich so viele Muslime wie da oben in diesem Sahelgürtel. Darum ist die Boko Haram dort so aktiv. Und dort oben sind die Christen im Zeugnis so mutig und die Kirchen werden abgebrannt. Und das wissen sie aus ihrem Leben. Wer von ihnen einen ungläubigen Ehepartner hat, weiß, wie das oft ist. Ein Spießrutenlauf und dann die Kinder noch dazu und dann die Hetze und die bösen Worte. Deshalb ist es uns ganz wichtig heute Abend im Abschnitt, warum sind denn die Amalekiter über die Israeliten hergefallen? Das war doch Gottes Gebot, sie sollten aus Ägypten ausziehen. Hat denn Gott so wenig für seine Leute gesorgt? Nein, Gott lässt das zu. Wir stehen im Kampf als Gemeinde Jesu. Und Sie wissen, dass wir heute umkämpft sind von unbiblischer Theologie, von Menschen, die den Namen Jesus hassen, von Menschen, die nicht in seiner Nachfolge sind, von Spott und Hohn, wenn man sich zu Jesus bekennt und sagt, ich vertraue auf Jesus, das hat Gott zugelassen. Und damals, wer waren denn die Amalekiter? Das sind die Nachkommen vom Esau. Das waren doch eigentlich Brüder, Jakob und Esau. Wissen Sie, dass das manchmal auch gibt in der christlichen Gemeinde? Brüder und Verwandte, die nicht in der Nachfolge von Jesus stehen, die nur ein Ziel haben, die Gemeinde zu bekämpfen. Dort bei dem Zug der Israeliten, es war ja schon viel, wie sie durch Schilfmeer durchgezogen sind, dann hatten sie nichts zu essen. Da kam Wachteln und Manna vom Himmel, alle Wunder Gottes, dann hatten sie nichts zu trinken, war Mara das Bitterwasser und dann aus dem Felsen, das ist gerade in diesem 17. Kapitel vor unseren Versen, es geht von einer Not zur anderen. Gott hat sie diesen Weg geführt, nicht den direkten Weg an der Küste entlang, sondern durch die Wüste. Und Gott führt sein Volk oft mitten durch die Anfeindungen hindurch und die Missionsgeschichte ist voll davon. Und die Sache Jesu in der Welt ist immer am Kippen, wie heute Abend in Afghanistan. Diese kleine Schar von Menschen, die nicht einmal sich öffentlich zu Jesus bekennen kann. In vielen Teilen der Welt, nicht nur in Nordkorea, in Usbekistan und Tadschikistan und Laos und in Kambodscha und in Saudi-Arabien, wo man überhaupt nicht sich als Jesusgemeinde treffen kann. Das ist das Schicksal des Volkes Gottes und es sieht so aus, als ob die Feinde alles auslöschen könnten. Die Amalekiter waren Wüstennomaden, genau wie es dort im Segen Gottes heißt. Der Esau war ja ärgerlich, dass der Jakob den Segen bekommen hat und er sagt, Gott, ich habe da keinen Segen mehr, du musst im kargen Land leben. Das waren diese Amalekiter, die dort lebten und haben in dem Zug der Israeliten nur die hinten liefen, die Schwachen, die Fußsoldaten, die nicht mehr richtig gehabt, die haben sie überfallen und getötet. Es war ganz schrecklich und die Israeliten müssen sich wehren und sind in den Kampf hineingerissen. Es ist oft auch ein Kampf in der Gemeinde Jesu gegen alle falsche Lehre und falsche Behauptungen und zwischen Verleumdung und Lüge und was alles in der Gemeinde uns Not macht, dass wir uns dazu halten müssen. Und das ganz Entscheidende ist, wo wird denn der Kampf geführt? Wo die Beter sind, wissen Sie das? Allein den Betern kann es noch gelingen, allein den Betern. Im Krieg ist immer so, da war der Feldherrnhügel, wo der Generalstab war. Und der Generalstab in den Schlachten des Reiches Gottes, Das ist dort, wo die Beter sind. Der Teufel fürchtet nicht die Manager, die da wild schaffen, die Wohligen, die fürchtet er nicht, er fürchtet die Beter. Denn gegen die Beter kann er nichts ausrichten. Und ich will es Ihnen einmal sagen, Ihre treuen Gebete in der Mission und für die Missionare haben so ungeheuer viel bewirkt. Das ist die ganz, ganz große Macht. Ich habe immer wieder getroffen, dass Leute uns geschrieben haben, wir können gar nichts mehr spenden. Das ist nicht wichtig. Aber wenn ihr bis ins hohe Alter hinein beten könnt, weil die Beter eine ganz, ganz große Macht haben und dass die Heere Satans zurückweichen müssen vor den Betern. Und das war überall in den großen Siegen der Weltmission, weil Satan nicht will. Die Völker toben, weil sie sich sperren gegen das Reich von Jesus und nicht das haben wollen. Und darum ist es auch in unseren Tagen, dass das so ist, die Not der Gemeinde, dass wir durch müssen, der Kampf mit dem Zeitgeist, mit den Meinungen unserer Tage. Aber es ist ein Bußruf an uns. Darum ist keine Erweckung heute. Wir beten doch so arg, dass junge Leute wieder zum Glauben kommen. Das Entscheidende ist das Gebet. Das Entscheidende ist das Gebet, dass das überhaupt gelingt und dass alle Attacken des Teufels nichts ausrichten können. Wo die Beter sind, da wird Amalek besiegt und die Feinde Gottes müssen zurückweichen. Das ist eine wunderbare Sache, auch in unserer heutigen Zeit, wo die Christenheit in der Schwindsucht lebt, wo so wenig vom Geist Gottes sichtbar ist, dass wir wieder beten, beten, beten. Das ist so wichtig. Das Gebet, ich weiß gar nicht, ob es in Ihrem Ort, wo Sie sind, einen Gebetskreis gibt. Wunderbar, dass hier jeden Morgen sich die Beter treffen. Das ist so entscheidend wichtig. Aber dass Sie beten, aber dass Sie sich auch mit anderen treffen, auch wo Sie im Heim sind, wenn nur zwei oder drei zusammen sind. Und dass man sich auch auf einen Zettel schreibt, die vielen Gebetsanliegen, wo wir wissen, was gegenwärtig läuft. Wie furchtbar war das, wie in den letzten Monaten so viel Freizeiten ausfallen mussten, wo Chöre nicht mehr singen konnten, wo Gemeinden nicht mehr besucht werden konnten. Herr, wehre doch diesem ganz großen Notfall, dass wir wieder uns treffen können und dass dein Wort läuft und dass es etwas wirken kann in unserer Welt. Das ist ganz wunderbar. Das Gebet ist ein Zeichen unserer Ohnmacht. Wir können diese Lügenmächte der Hölle nicht besiegen. Aber auch in den letzten Tagen der Weltmission ist das ein Kampf auf Leben und Tod. Und wir wollen beten, das ist nicht ein Krieg mit Waffen, sondern ein geistlicher Krieg, wo wir beten, wie es Paulus in Epheser 6 sagt, dass wir mit geistlichen Waffen kämpfen. Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Welt herrschen, in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern und im Himmel. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Das ist so wichtig in unseren Tagen, wenn wir an unsere jungen Leute denken, dass in unserer Gemeinde das Wort wieder läuft und Menschen zum Glauben kommen. Aber die großen Werke der Weltmission, das ist so wichtig, die Schar der Beter, die das trägt mit ihrem treuen Gebet. Ich möchte zuerst sprechen, die Macht des Gebets. Warum ist denn das so groß? Wissen Sie, wenn man an die Feldherrnhügel dieser Welt denkt, wo die großen Schlachten geschlagen wurden, die Völkerschlacht von Leipzig, wo da die Herren standen oben mit ihren Orden behängt und die Generäle und die Generalobersten und wie sie alle heißen. Bei uns ist es ganz anders. Sie brauchen gar keine Auszeichnung, die dieses Gebet machen. Und das sind die, die im Reich Gottes die großen Schlachten schlagen dürfen. Und das ist gar nicht wichtig. Das ist in dieser Geschichte so schön, wie der Mose betet, während Josua mit seinen Kriegern versucht, gegen die Amalekiter zu kämpfen. Er kann nur die Hände hochhalten. Gebetshaltung ist gar nicht wichtig. Ich bete gerne auf den Knien, das ist wunderbar. Die gefalteten Hände sind ein Zeichen der Sklaven früher. Wir sind Gebundene des Herrn. Die Form ist doch nicht wichtig. Es wird auch gar nicht erzählt, was sie gebetet haben. Der Inhalt ist ja gar nicht wichtig, sondern zu dem Herrn zu schreien, Herr, das ist deine Sache, du musst das jetzt lösen, weil wir es nicht können. Und wir haben die Zuflucht bei dir, dass du allein der Herr bist. Das ist im Gebet so schön, wenn wir gar nicht mehr weiter wissen, so wie es dann in Jesaja 25 heißt, denn du bist der geringen Schutz gewesen, der armen Schutz in der Trübsal, eine Zuflucht vor dem Ungewitter, ein Schatten vor der Hitze, wenn die Tyrannen wüten wie ein Unwetter im Winter, wie die Hitze in der Zeit der Dürre, du demütigster fremden Ungestüm, wie du die Hitze brichst durch den Schatten der Wolken, du dämpfst der Tyrannen Siegesgesang. Mit Jesus und den Gebeten der Gläubigen kann Frucht geschehen, auch in diesen Tagen. Und das ist ganz wunderbar. In den letzten 40 Jahren ist in vielen Teilen der Welt ein Durchbruch geschehen. Wir haben heute keine Nation mehr in der Welt, wo es nicht eine Jesusgemeinde gibt. Selbst in den ganz verschlossenen Ländern gibt es Jesusgemeinden, oft ganz im Verborgenen. Sie können kaum auftauchen, aber sie haben den Schutz von Jesus. Und darum beten wir in diesen Tagen ganz besonders für diese Jesusleute in Afghanistan. Nicht um ihr Leben, sondern dass sie das Zeugnis vom Reich Gottes weitergeben können und dass sie die Liebe Jesu auch ihren Verfolgern gegenüber erweisen können. Liebet eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen, dass sie diese Kraft haben, auch in Nordnigeria, wenn wir immer wieder von den schrecklichen Entführungen lesen, oder in Halmahera, dort in Indonesien, wo so viele umgekommen sind und die ganzen Kirchen abgebrannt wurden. Das ist so wichtig, dass Jesus dort seine Siege macht, denn das ist ein Geheimnis. Nirgendwo wächst die Gemeinde so stark wie in den Verfolgungsgebieten. Ein Geheimnis. Weil dort der Widerstand ganz besonders gegen Jesus groß ist. Und weil die Beter dort mobil sind, das ist wichtig, dass wir beten dürfen. Viele Gemeinden stehen unter großem Druck, nicht bloß in der Armut. Sie haben immer wieder gesagt, ach, die materiellen Nöte sind nicht die schlimmsten. Auch nicht, dass wir kein sauberes Wasser haben. Das ist in Afrika die schlimmste Not, dass immer die Durchfälle sich so verbreiten. Die häufigste Todesursache, das dreckige Wasser in Afrika. Sondern die geistlichen Nöte. Wir haben kein Geld, um die jungen Leute im Wort Gottes auszubilden. Wir können nicht mal Bibeln kaufen, weil mit unserer Währung, die ist so kaputt, dass wir die gar nicht in der Weltbibelgesellschaft in London bezahlen können. Die einfachste Nöte der Jesusgemeinde, aber sie wollen dem Herrn dienen und dass wir für sie eintreten. Wie heißt es in Jesaja 54? Du Elende, über die alle Wetter gehen. Da sind wir Beter dran, dass eine Gemeinde Jesu nicht elend bleibt, auch im Widerspruch der Welt. Und es passiert wirklich so, wie es im Psalm 34 heißt. Da dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. In der größten Bedrängnis hat Jesus seine Siege gemacht. Wissen Sie, was die letzten Gebiete der Welt waren, die noch nie vom Evangelium erreicht waren? Zentralasien. Vergessen in der Weltmission. War nie möglich. Die russische Kirche hat nur eine orthodoxe Kirche in Almaty gebaut, fertig. Aber keine Mission getrieben. Ist ja schlimm. Die christlichen Kirchen haben ja fast nie Mission getrieben. Es waren immer nur kleine Kreise. Meist waren es die pietistischen Kreise, die diese Missionen getrieben haben, diese Werke. Erst 1990 mit der Wende. Auf einmal kam der Umsturz in Zentralasien. Da waren zwei Deutsche, Heinrich Voth und Franz Thiessen, in Zentralasien. Und die haben gesagt, jetzt fangen wir an, wir gehen nicht nach Deutschland. Jetzt verbreiten wir das Wort Gottes. Die haben gesagt, ha, passt doch auf, was ihr verteilt, das wird von den Moslems verbrannt im Ofen. Nein, nein, die lesen das. Wir brauchen wieder 10.000 Bibelteile. Und dann kamen sie. Jetzt haben wir 3 Gemeinden, 5. Dann haben sie mich eingeladen, da hatten sie schon 450 einheimische Prediger in Almaty, in Kasachstan. Ein riesiger Aufbruch in Kirgisistan, in Tadschikistan, in Usbekistan. Und heute ist überall schon Verfolgung. Das ist immer, wo das Reich von Jesus wächst. Und da ist es wichtig, dass wir für die Leute beten und sagen, Herr, lass doch du dein Reich noch wachsen, bevor die große Nacht der Finsternis kommt und der Herr seine Hand von uns abzieht, dass alle Völker noch die Einladung bekommen zum großen Festmahl. Und dass der Teufel fürchtet die Beter. Und darum ist so wichtig, dass wir uns im Gebet sammeln und dass wir anhalten beten. Im Kolosserbrief, Kolosser 4, da sagt der Paulus so schön, Philipper, Kolosser, das ist so schön am Ende. Das waren ja Gemeinde, Gemeinden, wo auch die Sklaven da waren. Da sagt er, betet zugleich, es fängt an, seid beharrlich im Gebet, Kolosser 4, und wacht in ihm mit Danksagen. Die Sklaven hatten einen 14-Stunden-Tag und wenn sie sie getroffen haben, waren sie müde, sie eingeschlafen. So Paulus sagt, wacht doch im Beten und haltet dann, betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis von Christus sagen können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin, damit ich es offenbar mache, wie ich es sagen muss. Dass Menschen begreifen, dass Christus der Heiland ist für sie und sie löst aus allen Klauen der Finsternis. Das ist das Gebet, dass Gott die Tür auftun muss, weil wir alle verschlossen sind fürs Evangelium. Und das geht nur durchs Gebet, weil nur der Herr selber das tun kann. Er will das Gebet haben. Und die Durchbrüche, auch bei unserer Jugend in ihren Gemeinden, brauchen wir das Gebet. Das ist und bei ihren Enkeln, dass es durchbricht. Und das Gebet ist nie vergeben, so herrlich wie der Mose dasteht mit den Erhobenen. Er kann gar nichts tun. Es gibt keinen großen Mose, sondern ein schwacher Mose. Aber der Himmel ist offen und er ruft den Himmel an. Und weil die Arme müde werden, stützen ihn Aaron und Hur von der Seite, damit die Arme empor sind. Es geht nicht um die äußeren Zeremonien, sondern dass das Gebet anhalten kann. Auch biete ich die Gebetsversammlungen durch Geschichten erzählen beim Gebet. Aber wollen konkret die Dinge nennen in aller Schwachheit und das sagen, was uns auf dem Herzen liegt. Und der Herr hört und erfüllt das Gebet, das ist so wunderbar, gegen die Not der Amalekiter, dass Israel seinen Heilsweg fortsetzen kann ins gelobte Land Kanaan. Da hat sich der Herr berufen, Herr, dass ich meinen Marathonlauf vollenden kann. Und da dürfen wir auch beten für so viele, die angefochten sind, auch von der Schwermut, von der Krankheit. Das ist so wunderbar, dass der Glauben nicht verlöscht, das geknickte Rohr nicht zerbrochen wird und die glimmende Flamme nicht ausgelöscht wird, sondern dass der Glaube bleibt. Eine herrliche Sache, was Sie als Beter für eine Aufgabe haben. Das war das Erste, die Macht des Gebets. Mein zweiter Punkt, das Gebet macht mutig. Da war ja der Josua in dieser Aufgabe, gegen die Amalekiter zu kämpfen. Das ist kein leichter Dienst. Das ist schwierig in diesen Auseinandersetzungen. Auch in unserer Zeit bete oft. Ich habe das erlebt durch eine Enkelin drunten an der Hochschule in Karlsruhe, wenn die da ihre Studienkollegen einladen und dann sind die großen Fragen des Glaubens werden besprochen. Wunderbar, wenn dann auch ein Professor sich dazu bekennt und dann ein christliches Zeugnis gibt. Herr, lass doch du das geschehen. So mutig für die jungen Studenten, wenn sie sich dort hineinwagen in diese Welt der Wissenschaft und des Denkens dort Jesus bekennen. Eine der schönsten Geschichten steht ja in 2. Chronik 20 von Josaphat, dem König, wie Israel überfallen wurde von 5 Völkern, die schon im Toten Meer waren und bei Engedi den Pass hochgekommen sind gegen Jerusalem. Und der König Josaphat macht als erstes nicht, dass er seine Truppen organisiert und aufmarschieren lässt und die Waffen verteilt, sondern sie versammeln sich wie ein Mann im Heiligtum und sagen, Herr, jetzt bist du dran. Wir sind am Ende, jetzt musst du helfen. Und das Wunderbare, dann kommt das Wort Gottes zu dem Jehasiel, der sagt, ihr werdet nicht kämpfen, der Herr wird für euch streiten. Und dann sind sie mit Lobgesängen, sie haben die Chöre vorne angestellt, sind sie hinausgezogen und im Morgengrauen finden sie die Feinde erschlagen. Denn die feindlichen Völker, die haben sich nicht erkannt, die hatten keine Parole. Im Dunkeln haben die gegeneinander gekämpft, wie sie rauskommen, waren alle schon geschlagen. Und sie haben nur noch die Beute eingesammelt. So ist, wenn der Herr seine Schlachten schlägt. Und so ist im Reich Gottes, dass das durch die Beter geschieht, dass er eine unglaubliche Ernte, was wir heute erleben, bis zu den Indianern, bis zu den Sinti und Roma in der Welt, was geschehen ist an den Enden der Erde, was in Nordkorea heute passiert, ein Aufbruch in China, in dem kommunistischen Regime Chinas, an geistlichen Aufbrüchen, an Jesusleuten. Die Zahlen kann man gar nicht fassen. Sie gehen in die vielen Millionen, wo Menschen sich zu Jesus bekennen, weil der Sozialismus die großen Fragen der Menschen nicht lösen kann. Was ist, wenn ich sterbe? Der Sozialismus hat keine Antwort drauf. Nur das Evangelium. Dass ich die himmlische Heimat habe und dass die herrlichste Botschaft des Evangeliums, dass Jesus als der Sieger hervortritt. Und darum ist so wichtig, dass wir beharrlich beten und dass wir Mut machen, Das ist für unsere Missionare immer wichtig, dass wir es ihnen auch schreiben. Wir beten, nicht nur schreiben, sondern dass wir es auch tun. Dass wir für sie beten, denn sie stehen in sehr großen Herausforderungen und Feindschaften oft, auch in großen Anfechtungen. Es hat mich immer erschüttert, wenn man in den Krankenbetten steht, auch in den Krankenbetten der Babys, wenn die schon mit wenigen Monaten so eine furchtbare Malaria haben und die sagen, ich glaube, ich gehe nach Hause. Und wenn man dann in ganz schwierigen Kämpfen ist und die Sache ganz wunderbar ist, wenn auch in den kriegerischen Handlungen die Missionare sagen, wir lassen uns nicht evakuieren. Das ist immer das Schönste, wenn sie sagen, wir richten uns nach dem Rat der einheimischen Gemeinde. Wenn die sagt, wir verstecken euch, ihr braucht keine Angst zu haben, dann ist ganz wunderbar, wenn sie nicht gehen. Denn die sagen, das ist das Allerschrecklichste, wenn man im Bürgerkrieg im Hubschrauber abhebt und die Leute winken nach unten. Da kommt man oft ein Leben lang, wird man damit nicht fertig. Ich wurde rausgeholt und die hat man zurückgelassen. Das ist ganz furchtbar. Und deshalb müssen wir für die beten, die auch Mut haben. Wir hatten auch eine Mitarbeiterin, die 12 Monate im Bürgerkrieg in Angola völlig verschulden war. Wir wussten nicht mehr, ob sie noch lebt. Aber nach diesen 12 Monaten im ganzen Land haben alle Leute gesagt, sind Sie die Frau, die da bei uns ausgeharrt haben in der Not? Ganz wunderbar, wenn jemand von Gott diese Stärke, das Gebet macht mutig, wenn man wissen kann, wir sind da, und weil Jesus uns hinstellt und bleiben auch in diesen schwierigen Aufgaben. Es sind ja nicht egoistische Ziele, die wir erbitten, sondern der Lauf des Reiches Gottes. Und dass das Evangelium durch die Welt läuft und dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, das ist ganz furchtbar, wenn Menschen das Heil in Jesus nicht ergreifen. Können Sie sich das überhaupt vorstellen, wenn man am Lebensende steht und sagt, ich weiß eigentlich nicht, was kommt. Ich stehe wie am Abgrund und ich habe keinen Heiland, der mich trägt in den Schrecken dieser Welt. Es sind so große Verheißungen in der Bibel, Matthäus 21, wenn ihr glaubt, werdet ihr erfahren, was ihr bittet. Oder Johannes 11, Vers 40, wenn ihr Glauben habt, werdet ihr die Herrlichkeit Gottes sehen. Jakobus 1, wenn ihr glaubt und nicht zweifelt, wird der Herr das tun, was ihr von ihm erbittet. Ganz wunderbar, der Beistand auch der Freunde, die einen im Gebet unterstützen und helfen, und das ist ganz wunderbar auch in der Gebetsgruppe. Sammelt euch doch im Gebet, und das ist so herrlich, was man auch erfahren kann, wenn man dann später hört, wie das durch den Herrn gewirkt wurde. Es ist Ohnmacht, ich kann nicht mehr tun, Herr, aber es ist deine Sache, und das hat der Herr so gern, dass er auf dieses Gebet hin wirkt. Und jetzt noch ein letztes Wort zu dem aufgerichteten Zeichen, dem Stab, das ist das dritte. Und der Herr sprach zu Mose, schreib dies zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein. So ganz wichtig, dass wir uns daran erinnern, auch an die wunderbaren Gebetserhörungen. Die Alten sollen es ruhig weitererzählen, als das Grundgesetz beschlossen war vom ersten Deutschen Bundestag, von der gesetzgebenden Versammlung, hat man sie auf dem Marktplatz in Bonn versammelt und hat gesungen, nun danket alle Gott. Und als die letzten Kriegsgefangenen aus Russland zurückgekehrt sind, Sie können das bei YouTube anklicken, und im Lager Friedland waren 1955, die da so schrecklich lang waren, da haben diese Männer gesungen, nun danket alle Gott. Das müssen Sie nur mal hören, dass das noch einmal geschehen ist, dass die noch mal heimgekommen sind. Und so dürfen wir erinnern, wie viel Wunder erst der Herr uns getan hat in großen Bedrängnissen und Nöten und wie wir das erfahren haben. Und er sagt, und Mose baute einen Altar und nannte ihn, der Herr, mein Feldzeichen. Und er hatte seinen Stab in der Hand. Das ist so wichtig. Was ist denn dieser Stab bei Mose gewesen? Das war das Feldzeichen, das Panier. Das hat er schon gebraucht bei den Wundern unter Pharao. Als die Plagen da waren, er Pharao die Wunder tat, wo Gott diese Zeichen seiner Macht aufgerichtet hat. Diesen Stab hat er in der Hand gehabt, als er das Wasser aus dem Felsen geschlagen hat. Es ist ganz wunderbar, dieser Stab, ein Zeichen, ein Siegeszeichen, ein Panier, ein Feldzeichen, wie es die Soldaten so gerne haben. Jetzt kommt in so vielen Liedern, dass das Kreuz von Jesus unser Panier ist. Für uns ist das das herrlichste Siegeszeichen, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, uns versöhnt hat mit Gott. Wir haben mit Frieden mit Gott und Gott steht auf uns, ist Gott für uns. Wer will jetzt noch gegen uns sein? Er hat ja seinen eigenen Sohn für uns dahingegeben. Wie sollte er uns in ihm nicht alles schenken? Das ist unser Siegeszeichen. Wir brauchen keine anderen Siegeszeichen mehr, sondern im Namen von Jesus dürfen wir beten. Und da hat uns Jesus ermutigt, dass wir kommen dürfen, ganz schlicht, so wie uns der Schnabel gewachsen ist. Ich freue mich auch immer wieder, wenn einer im Dialekt betet, weil so ihm am natürlichsten ist, wie in seiner Muttersprache. Auch in der Gebetsgemeinschaft von Herzen und echt, wie dürfen wir das sagen dem Herrn? Das Gebet ist überhaupt was ganz Intimes, was Vertrauliches. Deshalb genieren wir uns oft, in einer Gebetsgemeinschaft zu beten. Geht mir doch auch so. Auch wenn wir uns hier vorne beten, weil das das Innerste ist, das ich mit Gott teile. Aber wir dürfen das doch voreinander tun in der Gemeinschaft der Glaubenden, so zum Herrn beten. Und das ist immer wieder ermutigend, wenn Sie auch mit Kranken beten beim Besuch. Ich will dir noch ein Gotteswort sagen und darf ich noch mit dir beten. Und ganz schlicht das vor den Herrn bringen, auch was der Jakobusbrief sagt. Das Gebet über den Kranken. Warum denn über den Kranken? Die hatten damals noch kein Bett gestellt. Die hatten nur eine Matratze auf dem Boden, eine Matte. Da stand man immer drüber. Das Übere ist nicht wichtig. Es wird besser mit ihm werden. Das heißt nicht, dass alle gesund werden. Aber dass man auch dort die Sünden bekennt, die uns von Gott trennen. Das Gebet, dass die Türe zum Himmel wieder offen ist. Aber noch ein letztes. Dieser Hügel, wo Mose gebetet hat, ist nicht das Letzte, was wir in der Bibel haben. Sondern das Allerletzte ist der Hügel Golgatha, wo Jesus für uns sein Leben gegeben hat und es in den Himmel aufgeschlossen hat. Und dann heißt da, dass er beim Vater ist und für uns betet. Wissen Sie das? Das ist das Allerschönste, dass Jesus für uns betet. Er ist unser Anwalt, unser Fürsprecher beim Vater. Herr, lass ihn noch dieses Jahr, dass ich um ihn grabe und bedünge ihn, dass er Frucht bringe. Vielleicht hat das doch noch einen Sinn, noch ein Jahr zuzusetzen für sein Leben, dass Jesus für uns betet. Er hat ja so viel gebetet in seiner Erdenzeit und darum ist das für uns so herrlich, dass er für uns betet. Darum gibt es Heilsgewissheit, weil Jesus für uns betet und uns in seiner Hand ganz festhält. Er, der uns mit Gott versöhnt. Und das führt noch weit über diese Geschichte hinaus, aber das ist das aufgerichtete Siegeszeichen unser Herr ist unser Panier. Der Name Jesus ist für uns das Herrlichste. Wir dürfen zu Jesus beten. War für mich ein Schockerlebnis, wie ich als junger Mann, noch nicht verheiratet, in unserem Pfarrseminar war, bald 60 Jahre her. Da musste ich morgens die Morgenandacht halten. Und dann gab es einen riesen Aufruhr, weil ich gebetet habe, lieber Herr Jesus. Und weil die auf einmal gesagt, zu Jesus kann man nicht beten. Wissen Sie, dass das viele gar nicht wissen? Auch in den Kirchen gehen, wissen die gar nicht. Dürfen Sie ihnen sagen, doch, zu Jesus darf man beten. Die ersten Christen haben sogar Maranatha gesagt, komm bald, Herr Jesus. Wir dürfen natürlich zu Jesus beten. Und das ist so wunderbar, dass er unser Beten hört. In der Zeit des Unglaubens, in dem wir heute leben, ist das so wichtig, dass wir beten, ganz schlicht auch lieber Heiland. Er ist doch der Heiland und der Erlöser unseres Lebens. Das ist doch sein herrlicher Name. Und dass er uns auch in dem Marathonlauf des Glaubens beisteht und seine Wundertaten gibt, dass wir die Schwachen durchtragen dürfen, auch durch die ganzen Krisen. Und das ist so wunderbar, dass die Erhörung gewiss ist. Der Herr ist unser Feldzeichen. Uns kein Gebet ist vergeblich, das im Namen von Jesus gebetet wird. Jetzt wollen wir auch beten. Lieber Herr, wir wollen dir danken für diese große, wunderbare Ermutigung. Wir sind oft so schwach. Oft sind wir müde. Oft sind wir angefochten. Manchmal auch von Zweifeln geplagt. Ganz besonders in den Traurigkeiten, in den schweren Enttäuschungen, in Schmerzen und Leiden und Krankheit. Aber ganz wunderbar, dass du für uns bittest und dass Freunde für uns beten und dass wir das einander auch sagen dürfen, ich brauche dein Gebet morgen, wenn die OP kommt oder wenn die Krankheit so schlimm ist, dass du hörst. Ganz wunderbar, dass wir für andere eintreten dürfen. Und wir bitten jetzt ganz besonders für dein Reich und danken dir für deine großen Siege im Reich Gottes, wie du in diesen letzten Jahren in so vielen Gebieten der Welt, auch wo dein Name verachtet wird, in China, in Nordkorea, aber auch in den Islamländern, in Iran und in Afrika, in den Bürgerkriegen, so herrlich deine Gemeinde gesammelt hast, dass dein Wort läuft. Herr, lass es doch auch bei uns wieder durchbrechen. Und wecke du die verschlossenen Herzen wieder auf. Wir bitten ganz besonders für die jungen Menschen, dass du sie zu dir zur Erkenntnis deines herrlichen Evangeliums führst und dass sie zum Glauben kommen an dich, dass sie nicht verloren gehen. Herr, erbarm dich unseres Landes, das so versinkt in der Gottesferne. Gib du neue Aufbrüche und segne dein Wort. Und Herr, wir bringen dir die große Not, dass so wenig Evangelisationen sind. Ruf du doch wieder Evangelisten, die dein Wort wieder so laut verkünden, auch dass Menschen aufwachen und zum Glauben an dich kommen. Wir danken dir, dass du die Geschichte deiner Gemeinde zum Ziel führst. Du bist der Anfänger und der Urheber und der Vollender unseres Glaubens. Und wir dürfen uns auch in dieser Nacht jetzt dir anbefehlen. Gib uns deinen Frieden, auch denen, die drunten in der Klinik nicht schlafen können vor Schmerzen. Steh du den Kranken bei und den Sterbenden. Sei ihnen ganz nah mit deinem Frieden. Amen.